Urlaubsmacher mit Michael Becker.
Ich begrüße Sie zur 78. Ausgabe hier aus dem Fidesz-Reisen Lufthansa City Center. Ich sitze wieder in der Lounge und freue mich, dass Sie dabei sind. Die Insel Capri ist eine magische Insel mit einmaliger Faszination für viele Reisende und liegt mitten im Mittelmeer. Die Sehnsuchtsinsel zieht nicht nur Touristen an, sondern auch Künstler und Industrielle, die sich mit eigenen Villen hier niedergelassen haben. Letztes Jahr wurde die legendäre Serpentinstraße Via Krupp von 1902 wiedereröffnet und wie zu Hause kann man sich im Hotel Capri Tiberio Palace fühlen, das nur ein paar Schritte von der lebendigen Piazzetta entfernt am ruhigen Ende der Einkaufsstraße liegt. Das Hotel ist eine gelungene Mischung aus Retro-Design, klaren hellen Farben, Dolce Vita und wie eine Villa mit herrlichem Ausblick auf das azurblaue Meer, den Garten, den Pool und Bar mit Restaurant. Ich freue mich deshalb ganz besonders heute, den General Manager Oliver Hutten als Gast in unserem Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Oliver.
Ja, vielen Dank, Michael, für die Einladung. Herzlichen Dank auch, dass wir das Capri Tiberio Palace im wunderschönen Capri vorstellen dürfen. Capri ist ja mal ein bisschen so, wie ich finde, die Sehnsuchtsinsel der Deutschen durch die herrliche Natur, das Grün, das saftige Grün, die Berge und das blaue Meer. Wie wir auch sagen, im Deutschen ist es wie im Bilderbuch.
Ja.
Und freue mich natürlich sehr, Capri Tiberio Palace und von Chidiac Collection, wir sind auch Leading Hotels of the World, vorzustellen.
Ja, sehr schön. Aber bevor wir auf das Haus und wie man dort überhaupt hinkommen kann, meine Eingangsfrage an dich, wie bist du eigentlich zu diesem tollen Traumjob auf Capri gekommen?
Ja, also ich bin schon seit vielen Jahren in Italien, auch mit leichten Unterbrechungen. Als Hoteldirektor kommt man ja, wie man so schön sagt, flapsig viel rum. Und ich war auf der Hotelfachschule in den 90er Jahren und hatte dort eine Arbeit schreiben müssen und habe dann auch versucht, eben zwar über den Arbeitsalltag in der Gastronomie und wollte da auch so ein bisschen internationale Erfahrung einfließen lassen und hatte die Möglichkeit, den Direktor des Hilton, heute Waldorf Astoria in Rom, besuchen zu dürfen. Und um da als war ein deutscher Direktor, ein bisschen Einblick zu haben, wie er das aus, sagen wir mal, vom Ausland aussieht, die deutsche Gastronomie. Ja, und da kamen wir eben ins Gespräch und es war sehr interessant. Es war jetzt nicht ein, sagen wir mal, es war ein individuell geführtes Hilton. Das hat man in verschiedenen, vielen Details gemerkt. Und daraufhin bekam ich dann im Anschluss die Einladung als F&B-Trainee. Und nachdem man dann mal in so einem tollen Haus in Italien gearbeitet hat, was ja bekannt ist, allein schon deshalb, weil der Sternekoch, 3 Sterne, der erste Sternekoch in Italien, in Rom, war ja die Pergola mit Heinz Beck, auch einem Bayern. Und ja, und dadurch kam es eben, dass ich dort 3 Jahre gearbeitet habe. Dann bin ich zwar danach in die USA gegangen, nach Chicago, aber danach habe ich dann immer wieder, sagen wir mal, Angebote in Italien bekommen und bin natürlich dann gerne nach Italien auch zurückgekommen.
Also Italien ist im Grunde dein Lieblingsort, um zu arbeiten mittlerweile.
Richtig, Michael. Allein schon, weil ich immer sage, Italien bietet ja alles, was man gerne hat im Urlaub, ne? Das Meer, die Berge und die Seen, natürlich die wunderbaren Städte, das prima Klima, der Lifestyle der Italiener, dann Pizza, Pasta, essen alle gerne, auch die Eiscreme, das Gelato. Und außerdem ist in Italien auch noch beliebt, eben Gastfreundschaft zu pflegen. Ja. Und da, wie ich eben vor vielen Jahren, das war ungefähr 35 Jahren, meinen Beruf angefangen habe, in der Gastronomie, wollte ich eigentlich erst Restaurantfachmann lernen, aber meine Eltern sagten, es ist besser, zuerst eine Kochausbildung zu machen. Und dann habe ich mich dem gefügt und es war auch eine richtige Entscheidung. Man bekommt dann eine sehr gute Grundlage. Und da hatte ich mich schon damals mit dem Gedanken getragen, ja, eigentlich müsste es ja mal in Italien arbeiten, wegen der Gastfreundschaft und der Kultur und allem. Nur fragte mich dann mal, ja, wie machst du denn das dann mit dem Italienisch noch lernen? Na ja, gut. Ich hatte dann in der Hotelfachschule Heidelberg einen Kurs besucht und danach nochmal kurz aufgefrischt in Italien selber und bin dann relativ gut zurechtgekommen, muss
ich sagen. Und wie ich erlebt habe, du sprichst ja wirklich richtig sehr gut Italienisch. Also es ist ja, als würde man mit einem Italiener sprechen.
Ja gut, vielen Dank für das Kompliment, Michael. Gut, das sind natürlich jetzt da fast 15, 16 Jahre mit Unterbrechung, dass ich eben immer wieder in Italien gearbeitet habe. Und somit kommt das natürlich dann zu dem Ergebnis. Ne? Aber dann noch zu fragen, ja, wie ich nach Capri gekommen bin.
Genau.
Da gab es mal, wie ich eine Stelle in Rom hatte, als Hoteldirektor eben ein Gespräch mit dem Eigentümer. Damals vor vielen Jahren hatten wir uns allerdings irgendwie nicht einigen können. Naja, und dann kam in der Covid-Zeit auch das Interessante, hätte ich ihm auch nicht gedacht, die Anfrage nochmals und somit Da war das eine andere Situation, auch ein anderes Angebot. Und bin dann gerne nach Capri gekommen und freue mich sehr, hier in Capri zu sein, aufgrund der wunderschönen Landschaft. Auch wenn es immer ein Sport ist, das Hotel jetzt am 8. April eröffnen wir wieder zur Saison. Wir sind ja leider in den Wintermonaten geschlossen und schließen dann wieder Ende Oktober. Also die Öffnung und Schließung ist immer eine, wie ich das sage, ein Sport, weil man muss die Mitarbeiter finden. Danach muss man wieder alles vorbereiten für die Schließung. Im Winter ist dann alles die Vorbereitung wieder für die kommende Saison. Und somit hat man dann der Hinsicht immer gut zu tun.
Capri als Sehnsuchtsinsel, wie du das bezeichnet hast, gilt ja auch vielleicht in Deutschland so als Insel der Reichen. Ist bekannt für die Blaue Grotte und hat aber viel mehr zu bieten als nur Lifestyle für Reiche und die Blaue Grotte. Fangen wir mal mit eurem Hotel Capri Tiberio Palace an. Wie kommt man da eigentlich hin? Denn die Insel ist ja komplett autofrei oder teilweise autofrei.
Richtig, Michael, sehr gute Frage. Und zwar, die Gäste reisen alle über Neapel oder die meisten an. Natürlich gibt es auch Schiffsverbindungen nach Sorrent, das sind etwa 20, 25 Minuten mit der Fähre. Nach Positano sind es etwa 30 Minuten, Amalfi 50. Von Neapel ungefähr 50 Minuten. Dann kommt man in Marina Grande an und von dort nimmt man dann entweder Taxi oder den elektrischen Kabelzug nach oben nach Capri Ort. Auf der Insel gibt es ja zwei Orte. Capri, der bekanntere Ort sozusagen, der modernere, auch weil da die ganzen Geschäfte sind, die berühmte Piazzetta, also der Platz, das Wohnzimmer von Capri. Das war eben als der Innenhof eines Klosters und dort gruppieren sich jetzt heute mehrere Cafés und Bar drum. Und was die meisten Gäste nicht wissen, ist eben, das Besondere an Piazzetta ist, alle Bewohner Capris müssen eben durch die Piazzetta. Und das eben aufgrund der engen Gassen, wie du es ja schon eingangs erwähnt hast, ist eben Capri-Ort selber autofrei. Capri-Ort liegt dann etwa 150 Meter über dem Hafen und etwa 150 Meter unterhalb von Anna Capri. Und dann von der Piazzetta ist das Capri Tiberio Palace etwa 7 Minuten zu Fuß entfernt. Dann, um eingang gleich einzugehen auf deine Frage mit Mondäen. Und der Name Tiberio kommt daher, dass eben das Hotel auf dem Weg zur Villa Jovis liegt. Das war die ehemalige Residenz des geschichtlich, wenn man genau ist, dem zweiten römischen Kaiser. Ansonsten, wenn man Caesar, der ja kein Kaiser war, dazu zählt, wäre es eben der dritte römische Kaiser gewesen, der hier von 26 bis etwa 37 nach Christus auf der Insel gelebt hat und auch, und das wissen die wenigsten eben, als erster Kaiser von dort das Römische Reich regiert hat. Damals muss man sich vorstellen, dass Neapel noch gar nicht eingegliedert war, sondern nur so ein Stadtvasall von dem Römischen Reich, was man gerne nutzte, eben um die Steuern von dort einzutreiben. Und Tiberio eben, sagt man so, hätte dann hier an dem Hotel eine Pause gemacht, wahrscheinlich wegen dem schönen Blick, und ist dann weiter zu seiner Residenz, die wahrscheinlich für heutige Touristen jetzt keine solche wie das Forum Romanum in Rom ist. Also es sind zwar mehrere Bauten, aber eben, sagen wir, übersichtlich gehalten hat. Allerdings einen wunderbaren Blick nahe auf die Amalfi-Küste und das Meer und ist natürlich dadurch auf der hohen Lage auch sehr sicher gelegen. Das Capri Tiberio Palace heute hat 54 Zimmer, wurde 1920 als erstes 5-Sterne-Hotel auf Capri eröffnet. Und auch hier muss man sagen, die Dimensionen wie das Treppenhaus und die öffentlichen Räume sind sehr großzügig gestaltet, weil man muss ja auch immer da berücksichtigen, wie ich das schon eingangs gesagt habe, Capri war ja immer autofrei und somit auch heute, wenn wir Bauarbeiten durchführen, das muss alles in kleinen Wägelchen und Kisten zum Hotel gebracht werden und in kleinen Wägelchen und Kisten wieder vom Hotel der Abfall entfernt werden.
Ja, das liegt nicht daran, dass man es nicht darf mit kleinen LKWs, sondern dass die gar nicht durch die Gassen passen.
Richtig, genau. Also es ist eben so, dass die engen Gassen zu klein sind. Das heißt, im Winter darf man in den 5 Monaten Winterpause, darf man dann schon mehr transportieren, wie auch als Hotel, wogegen dann ab 1. April, also wenn die Saison beginnt, auch wir als Hotel haben dann nur die Möglichkeit, Koffer zu transportieren und für alles andere würden wir immer eine extra Genehmigung benötigen. Natürlich gibt es dann auch andere Firmen, die generell immer Möglichkeit haben, Sachen auf der Insel zu transportieren. Und wie wir schon gesagt haben, die Straßen sind halt zu eng und außerdem will man natürlich diesen Flair zu Fuß zu gehen, nicht zu stören mit zu vielen elektrischen Wegen. Das Gleiche ist eben auch nicht erlaubt, das ist eben auch noch wichtig zu sagen, keine Fahrräder, keine Motorroller, auch keine Tretroller, um eben den Flair und das Ambiente von Capri-Ort beizubehalten.
Bedeutet das auch, dass es im Sommer keine Bauarbeiten gibt auf Capri?
Richtig, also ab 1. Mai bis Ende September sind die Arbeiten strengstens eingeschränkt. Das heißt allerdings, also zum Beispiel Presslufthammer ist nicht erlaubt, aber wenn man was streichen will oder der Ding, das ist schon möglich, ja.
Ja, das ist ja schon mal eine Garantie, dass man nicht auf einer Baustelle Urlaub macht.
Ja, also die Ruhe natürlich auf Capri ist ja ganz erheblich und ganz wesentlich. Dafür ist man ja auch gerne auf Capri, wenn man den Straßenlärm nicht hat. Wenn dann Bauarbeiten wären, würde das ja nicht. Das heißt, die Capreser und wir als Hotel machen natürlich alles vor der Saison fertig, weil wir wissen, dass wir dann in der Saison da nicht weiter stören würden. Außerdem ist es natürlich so, die Transporte sind auch hier für selbst für andere Firmen stark eingeschränkt. Das wäre dann oftmals nur bei größeren Sachen möglich in der Nacht sozusagen von 1 Uhr morgens bis oder 2 Uhr morgens bis morgens um 5.
Dann lass uns mal jetzt ins Hotel reingehen. Man geht über die große Terrasse in das Hotel hinein und ja, du kannst es, glaube ich, viel besser erklären als ich.
Ja, also wie ich ja schon eingangs sagte, wir sind natürlich am Ende einer der zwei Geschäftsstraßen gelegen. Von, sagen wir mal, das sind etwa, wie gesagt, 5 bis 7 Minuten von der Piazzetta. Und sozusagen, wie unsere Gäste immer sagen, beste Location, das heißt, innerhalb von 5 Minuten kann man die Geschäfte, die Restaurants und der Weiten einfach zu Fuß erreichen, aber doch ruhig gelegen, das heißt, der Rummel entrückt. Allerdings muss man auch immer sagen, Capri ist letztendlich nicht so belebt. Das heißt, im Sommermonaten ist der Hafen sehr belebt, natürlich durch die An- und Abreisen. Viele Gäste besuchen dann allerdings und auch viele Gruppen Anna Capri und nicht Capri. Und auf Capri besucht man eigentlich nur als Gruppe eben den Augustusgarten, wie du ja schon eingangs erwähnt hast. Von dort geht dann auch die Via Krupp weiter zur Marina Piccola, der kleinen Bucht von Capri, zum Baden. Und dort gibt's eben diesen wunderbaren Augustusgarten, der allerdings mit dem Kaiser Augustus nichts zu tun hat. Dort wollte er jemals wahrscheinlich Krupp sein Haus bauen, deswegen auch dort der Weg, weil man von dort eben einen wunderbaren Blick auf Marina Piccola hat. Das ist der Süden der Insel, wogegen Marina Grande, wo die Schiffe ankommen, liegt im Norden der Insel, somit geschützt dazu Neapel, wogegen man dann von Marina Piccola das weite Meer vor sich hat. Somit auch wir, unsere Zimmer sind alle mit Seeblick, ungefähr 32% nach Marina Piccola im Süden der Insel gerichtet, somit weiter Seeblick und auch unsere Zimmer sehr, sehr groß und großzügig gestaltet. Ehemals hatte das Haus 80 Zimmer und wir haben jetzt auf 54 Zimmer reduziert. Das heißt, wir haben auch nach wie vor als einziges Hotel anzubieten auf dem Niveau Zimmer, also Suiten, das heißt Schlafzimmer separat vom Wohnzimmer mit großer Terrasse und Blick auf Marina Piccola Meer. Das Haus, wie ich schon sagte, 1920 eröffnet und der Eigentümer hat 2008 das Hotel übernommen und dann 2010 mit Tampane Pinto, dem Architekten aus Mailand, das Haus wunderbar umgestaltet. Der Architekt, das Konzept ist das Haus eines italienischen Aristokraten auf Capri. Jedes Zimmer individuell und anders gestaltet. Natürlich erkennt man immer den roten Faden in der Architektur, in dem Design. Und der italienische Adlige ist auf der ganzen Welt, über die ganze Welt gereist und hat eben verschiedene Souvenirs aus Peru, Amerika, Japan, Afrika und dergleichen mitgebracht und in dem Haus ausgestellt. Das heißt, es sind überall natürlich Bücher und Details und überall kann man immer was Neues entdecken. Die Zimmer sind, wie gesagt, alle unterschiedlich, etwas überzogen teilweise in den Farben, wie man eigentlich gerne hätte als, wie man sich wahrscheinlich mit Sicherheit gerne sein Haus auf Capri einrichten möchte. Das heißt, helle Farben, weiße Parkettfußboden, dann auch wieder bunt aufgefrischt mit verschiedenen Kissen, Vintage-Möbeln und dergleichen und gibt es eine gute Energie im ganzen Haus und trotzdem frisch, wie man es eben gerne an einem heißen Tag hat, wenn man dann wieder zurückkommt ins Haus, dass man dann eine ruhige Atmosphäre empfindet.
Und dann habt ihr ja auch noch die Jackie Bar, ganz legendär, ist zwar nach dem Namen von Jackie Onassis benannt, aber du sagtest mir mal, die war noch gar nicht da oder die war nie da.
Ja, danke. Also Jackie hat leider nicht bei uns übernachtet. Sie war mit Aristoteles Onassis im Quisisana Hotel in den 50er, 60er Jahren. Die haben auch den Glam hier wieder nach Capri gebracht, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann muss man natürlich sagen, es gab dann immer zwei so Art Epochen, sicherlich von 1890 bis 1910, was ja auch in Deutschland die goldenen Jahre waren, gerade vor dem Ersten Weltkrieg. Und da war ja, wie gesagt, Via Krupp hier auf Capri, es waren französische Aristokraten, aber auch bereits Amerikaner, die hier ihr Haus auf Capri gebaut haben. Heutzutage, um das auch vielleicht noch erwähnen zu dürfen, darf ja keine zusätzlichen Häuser mehr auf Capri gebaut werden. Man darf nur das Bauvolumen verändern innerhalb sozusagen des heutigen bestehenden Gebäudes. Das heißt, innerhalb des Gebäudes darf man Wände einreißen und verändern. Allerdings darf man nicht dran bauen, aufbauen oder zubauen. Und Der Name Jackie eben ist natürlich bekannt hier auf Capri. Sie war in verschiedenen Geschäften, auch die La Fontellina, der beliebteste und bekannteste Beachclub, weil man eben hier den wunderbaren Blick auf Marina Piccola hat, wo die im Sommer sich die verschiedensten Yachten tummeln. Und der Blick schweift dann nach oben, nach dem Ort Capri. Und dahinter hat man den majestätischen Berg, den höchsten Berg von Capri, den Monte Solaro, als Kulisse. Und da linker Hand von der Fontellina, dem Beachclub, sieht man die Faraglione-Felsen, die ja die Wahrzeichen von Capri sind. Und dieses einzigartige Ambiente mit natürlich noch der wunderbaren Gastronomie, die hier vorbereitet wird, und der Service am Strand, ist allerdings dann auch hier zu sagen, alles felsig. Also wir haben leider keine Sandstrände, deswegen empfehlen wir als Hotel es nicht für Familien mit Kindern. Es sei denn, die Eltern wissen eben vorher, dass wir nur Schwimmbad anbieten können und eben keinen Sandstrand.
Aber man kann von euch aus eben auch den Beachclub nutzen und mit einem Caddy dort runterfahren. Das ist ja möglich.
Danke. Also zu den Marina Piccola Beachclubs kann man gut mit dem Taxi erreichen, auch wenn man will mit dem Bus. Und links Fontellina gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte Taxi nehmen und dann deren ihr Wassertaxi, um dorthin zu kommen. Beziehungsweise, ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Oder eben auch der Abstieg sind etwa 20 Minuten. Wenn ich sage Abstieg, ja, weil es eben doch, wir sind ja im Gebirge, es geht dann relativ steil wieder nach oben. Also vielleicht jemand, der nur zum Mittagessen der Fontellina ist, wird dann das vielleicht etwas zu anstrengend. Wobei der steilere Weg sind etwa, je nachdem wie schnell man es nimmt, 10 Minuten und dann nochmal 10 Minuten zu uns zum Hotel von dort.
Lass uns nochmal zurückkommen auf die Bar und aufs Restaurant. Wenn man dann in der Bar vielleicht ein Mailänder Aperitif genommen hat und dann zu euch ins Restaurant geht. Man kann bei euch drinnen und auch draußen essen, je nach Witterungsbedingungen.
Ja, danke, genau richtig. Also wir haben die Jackie Bar, wo wir eben diesen wunderbaren Aperitif anbieten mit verschiedenen italienischen salzigen Spezialitäten. Und natürlich darf die, nachdem wir in Neapel sind, die berühmte Pizza nicht fehlen. Also gibt es auch eine Mini-Pizza dazu, zu jedem Getränk. Und wir haben auch im Sommer DJ-Set, um das Ganze ein bisschen zu beleben, von Montag bis Donnerstag. Anschließend kann man dann ins Restaurant, das einen Stock höher, wechseln. Und von dort hat man einen wunderbaren Blick, sicherlich einen der schönsten Blicke von Capris Restaurants über die Marina Piccola. Die meisten Gäste natürlich nutzen die Terrasse. Kommt natürlich jedes Jahr drauf an, ab wann wir die genau eröffnen können. Meistens ist es aber so, dass zum Beispiel Frühstück immer möglich ist, schon ab April, weil die Sonne eben doch stark genug ist, um die Terrasse zu erwärmen. Abends, nachdem die Sonne dann weg ist, hängt es dann immer ein bisschen ab vom Wind, wie frisch. Wir haben zwar Plätz oder, ja, Anführungszeichen Decken-Duvets, um eben die Gäste auch anbieten zu können. Nur kommt es dann immer darauf an, wie frisch es dann tatsächlich ist, ob man dann länger auf der Terrasse verbleiben möchte oder eben nicht.
Man denkt eigentlich, Italien ist immer warm im Sommer.
Im Sommer sicherlich, aber ja, eben die Anfangszeit, April bis April Mitte Mai, kann es dann schon mal anders sein, ne? Also letztes Jahr war es etwas unterschiedlich bis Mai, wogegen zum Beispiel im 2022 waren wir von Anfang an, von der Eröffnungstag vom 11. April bis zum Ende immer auf der Terrasse, weil es einfach, wir hatten super Wetter.
Oliver, du hast es eben schon angesprochen, Hafen, Boote, Ausflüge. Was ist so dein Tipp, wenn man jetzt die Blaue Grotte besuchen möchte? Wie organisiert man sich da seinen Ausflug mit einem Privatschiff oder mit einer Gruppe?
Also unsere Gäste nehmen natürlich am liebsten ein privates Schiff dafür, dann verschiedene Größen. Meistens wird es dann verbunden, dass man das Schiff 8 Stunden den Tag mietet. Danach kann man dann noch vielleicht einfach Rundfahrt um die Insel nehmen und dann die verschiedenen. Es gibt ja noch andere Grotten, die weiße, die blaue, die natürlich auch interessant sind, allerdings nicht so phänomenal wie die Blaue Grotte, wo man eben auf ein kleines Kanuboot wechseln muss. Das ist natürlich schon spektakulärer. Und von dem Kanuboot wird man dann in die Blaue Grotte gebracht, nachdem der Eingang zur Blauen Grotte ja nur gerade mal 1,50 Meter etwa ist. Und hängt auch immer vom Wetter drauf an. Es kann auch sein, dass wir einen wunderbaren blauen Tag haben, aber die Strömung und die Wellen sind zu hoch und dann ist leider die Blaue Grotte geschlossen.
Also 1,50 Meter Höhe heißt, man muss sich dann hinlegen, oder?
Bis richtig, man drin ist. Genau, Michael. Mhm. Und die kleinste Version fängt hier an mit einem Gozzo-Boot, so nennt sich das. Das ist also ein großes Holzboot ohne Kajüte und mit dem kann man dann mit sehr schön eben um die Insel reisen. Das gleiche auch kann man sozusagen als Art Gruppe, das heißt eben, es fahren auch kleinere Schiffe, die dann 20, 25 Personen mitnehmen und den Rundfahrt um die Insel anbieten und da gleichzeitig mit drin die Blaue Grotte haben. Und die dritte Variante, die wir eigentlich sehr wenig empfehlen, ist, wenn jemand von Land anstehen möchte. Da kann es allerdings immer sein, dass man eben lange wartet, bis man dann drankommt, bis man vom Kanuboot abgeholt wird, um eben in die Blaue Grotte hineingefahren zu werden.
Ich habe noch eine Sache vorhin vergessen. Ihr habt neben dem Pool, den ihr habt, habt ihr einen eigenen Kräutergarten für die Verwendung in der Küche. Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Man denkt ja, wenn das so mitten in der Stadt gelegen ist, da ist eigentlich für einen Kräutergarten nicht mehr so viel Platz. Aber ihr habt doch einen.
Ja, das ist natürlich auch eine historische Geschichte dahinter. Aber ja, wir haben diesen Kräutergarten. Und weil eben vor dem Haus dieser große Garten einer ehemaligen Villa liegt. Und hier haben wir eben einen Teil des Gartens, hat der Eigentümer sich für uns gesichert. Und hier bauen wir dann hauptsächlich Kräuter an, auch ein paar Tomaten. Aber das reicht leider nicht, um eben die ständige Produktion für die Küche oder für unsere Gäste sicherzustellen. Dafür reicht das Volumen nicht. Unser Küchenchef geht meistens immer abends in den Kräutergarten und nimmt dann Kräuter mit für das Abendessen. Wir haben eine Capreser Küche, der Koch kommt auch hier aus Capri. Wir haben uns jedes Jahr gesteigert. Wir sind auch jetzt im Michelin Guide registriert, allerdings ohne Stern. Und ausgezeichnetes Feedback über die Essensqualität. Das ist also eine Capreser Küche mit einem leichten internationalen Twist. Wir haben auch einen wunderbaren Pastry-Chef, der bereits das zweite Jahr zu uns kommt. Der Küchenchef ist schon jetzt die fünfte Saison, wird er zurückkommen. Und die Pastas sind ausgezeichnet, ebenso die Fischgerichte und natürlich auch die Antipasti, kann ich alles sehr gut empfehlen. Wir haben auch einen großen Zufluss bereits von Außerhaus. Wir haben natürlich auf kleinem Raum, das heißt, wir bieten nur 11 Tische an. Dafür ist es eben sehr Privatsphäre und ausgezeichneter Service. Und wogegen die anderen Restaurants sind dann doch etwas, sagen wir mal, mehr etwas leicht turbulenter. Somit hat der Gast dann immer die Wahl, was er denn nun vorzieht. Natürlich, unsere Gäste gehen auch gerne außer Haus, nachdem es ja wunderbar zu Fuß zu erreichen ist und man kein Taxi braucht und man sozusagen auch am Abend, wie du ja schon einwands ein bisschen erwähnt hast, unter sich ist. Ne? Also all die Hotelbewohner und natürlich auch die der Yachten, die natürlich gerne abends auch mal andere Gäste sehen und was erleben oder sagen wir unternehmen möchten, sei es zum Einkaufen. Unsere Geschäfte sind ja abends bis abends 10 Uhr in der Hauptsaison geöffnet und somit gibt es dann die Verbindung eben aus Einkaufen und zum Abendessen gehen.
Es gibt ja auf der Insel, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil du sagtest, in anderen Restaurants essen. Ist das bei euch auf der Insel auch so, dass man wirklich rechtzeitig reservieren muss und bietet sich das als Tipp an, dass man sagt, okay, wenn ich weiß, ich bin in der zweiten Juliwoche auf Capri, dass man mit euch im Grunde auch die Reservierung A bei euch im Haus als auch in den anderen Restaurants schon mal organisiert, weil eben auch die ganzen Gäste, die mit ihren Booten vor der Insel liegen, natürlich auch abends essen gehen möchten.
Unser Concierge spricht alle Gäste oder die Reiseagenturen vorher an. Danke für die Nachfrage. Und eben darauf hinzuweisen, dass wir eben gerne im Voraus reservieren würden, sei es für Restaurants, Beachclubs oder auch Boote. Bei den Restaurants und den Beachclubs ist es glücklicherweise auch noch so, dass man eben reservieren kann und dann, man braucht keine Kreditkarte zu hinterlegen, es sei denn, man ist eine größere Gruppe. Somit, selbst wenn der Gast dann wieder Veränderung vornehmen will, können wir dann bei Anreise gerne dann das Programm entsprechend ändern. Es ist aber immer besser, eben vorher schon reserviert zu haben. Dann hat man sozusagen schon mal eine gewisse Basis und wir haben dann auch die Möglichkeit, besser eben dann zu helfen, wenn vielleicht die ein oder andere Vorstellung zu einem Restaurant nicht ganz passt, um dann was anderes anbieten zu können.
Ist das in der wenn man so davon spricht, Nebensaison, April, Mai auch notwendig oder kann man sich da eher so treiben lassen und sagen, auch heute gehe ich dahin oder morgen hier?
Richtig, also ich würde sagen, also den Nebensaison April, Mai und auch dann im Oktober kann man sicherlich ohne Reservierung für Restaurants die Insel besuchen. Ich würde nur immer empfehlen, dass wenn man auch in der Nebensaison mit dem Schiff anreist, würde ich immer empfehlen, wenn man eben mit Taxi nehmen will, das geht dann doch schneller, dass man das über uns vorher reserviert, dass das dann am Hafen schon auf einen wartet. Es gibt zwar ja dann noch den Kabelzug, aber der ist in letzter Zeit immer sehr gut besucht. Somit wollen wir doch eher Wartezeiten verhindern. Generell übernachten ja unsere Gäste, wir empfehlen immer 3 Nächte auf der Insel zu übernachten aufgrund der An- und Abreise. Mit dem Gepäck nehmen wir bereits unten am Hafen schon ab, damit eben die Gäste, wenn sie eben oben an der Piazzetta ankommen, nicht sich mit dem Gepäck wegfinden, um das dann zum Hotel zu schleppen. Und auf die und den 3 Nächten sozusagen bieten wir dann auch immer eine Nacht. Ein Tag ist sozusagen dann der Beachclub in der Hauptsaison vorgesehen und ein Tag das private Boot. Und natürlich gibt es jede Menge andere Aktivitäten, von Kochkurs, Malkurs, Pizzastunden und dergleichen können wir auch gerne anbieten, auch Weinverkostung. Und natürlich auch in der Vor- und der Nachsaison ist es auch sehr schön, eben die Insel zu Fuß zu erkunden. Also soll man auf jeden Fall herausstellen. Es gibt wunderbare Wanderwege und man hat schon für, sag mal, 3-4 Tage hat man gut zu tun, wenn man das eben alles so abwandern will. Ne?
Die Insel war ja bis vor, glaube ich, 30 Jahren eigentlich nur mit Frischwasser vom Land per Tankschiff beliefert worden. Ihr habt jetzt eine direkte Wasserleitung zum Festland. Das muss sich doch auch in der Zeit davor auf die Küche ausgewirkt haben. Lass uns da noch mal kurz drauf kommen. Die Capreser Küche, die ist ja im Grunde mit sehr minimalistisch dann entstanden, wenn es alles nur im geringen Umfang gab.
Ja, das stimmt. Also es war so, dass eben bis in die 90er Jahre das Frischwasser, Süßwasser mit dem Tankschiff angeliefert werden musste. Und dann 90er Jahre wurde dann eine Wasserleitung aus Sorrent gelegt. Das hat natürlich dann mit Sicherheit auch immer Schwierigkeiten bei der Landwirtschaft gebracht, bis dann Zitronen sehr beliebt wurden, die dann für die Seefahrt verwendet wurden, 1700 so etwas. Und natürlich auch Oliven, die natürlich generell Olivenbäume, die wenig Wasser benötigen. Somit war mit Sicherheit, ja, der Anbau an den verschiedenen, es gibt zwar auch Weinkulturen hier auf Capri, die sicherlich auch bewässert werden müssen, aber die Landwirtschaft war eben sehr reduziert und somit hat man natürlich sehr schnell erkannt, wie in 1840 die ersten Touristen auf die Insel geströmt sind, dass das eine sehr interessante Nebenverdienst ist und hat es dann entsprechend ausgebaut. Ansonsten würde ich sagen, sicherlich, für auch zu Zeiten Tiberius musste das meiste auf die Insel angeliefert werden, weil die selber das eben nicht produzieren konnte. Man hatte zwar Zisternen und wo das Wasser eben aufgefangen wurde, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie lange das immer gereicht hat und dann wird das wahrscheinlich auch nur eben für die Bewässerung gewesen sein von wenigen privaten Gärten. Und das war eben immer eine Herausforderung hier auf der Insel mit Sicherheit.
Bevor wir zum Ende kommen, noch bevor ich meine Abschlussfrage stelle. Ihr habt ja auch relativ viel Tagestouristen. Aber abends, wenn die dann wieder weg sind, dann kehrt Ruhe auf die Insel ein und dann ist man unter sich mit den Einheimischen. Hat das stark zugenommen mit den Tagestouristen, weil ja viele eben auch nach Neapel mit Kreuzfahrtschiffen kommen, dass die dann eben auch sagen, dann bieten wir auch noch einen Ausflug nach Capri an.
Ja, also letztes Jahr, muss man sagen, hatten wir schon deutlich mehr Tagestouristen. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, ist zum Glück ein großer Teil wird nach Anacapri gebracht, weil Anacapri hat auch Autoverkehr. Somit ist die Belieferung deutlich einfacher von den Getränken und den Lebensmitteln. Wogegen ja auf Capri, auch wir zu unserem Hotel, alles auf diesen Elektrowegen transportiert wird. Und selber in Capri merkt man den Rummel dann eigentlich nicht ganz so, gerade wir eben hier nicht, weil wir doch etwas, sagen wir mal, seitlich nicht sagen abgelegen sind, weil wir doch nah zum Zentrum sind. Die Hauptstraße natürlich von der Piazzetta zu diesem Giardini Augustus Garten ist natürlich, sagen wir mal, trubelig, aber es hält sich, wir haben keine Verhältnisse wie in Venedig, die dann doch die Straßen, also zu Staus kommt, das kennen wir eigentlich bis auf wenige Ausnahmefälle nicht.
Also, ein ruhiger Urlaub im Hotel Capri Tiberio Palace ist schon mal gewährleistet. Keine Baustellen im Sommer, wenig Tagestourismus und man kann sich's gut gehen lassen mit einer Vorabreservierung in den Restaurants, in eurem Restaurant auf der schönen Terrasse und mit dem herrlichen Blick aufs Meer. Und ja, wer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr erfahren möchte, der geht auf die Webseite und kann das alles nochmal nachlesen. Oder eben mit den Kollegen und Kolleginnen von Fides Reisen Lufthansa City Center die erste oder die wiederholte Reise nach Capri planen und es sich dann gut gehen lassen. Oliver, wo geht deine nächste Reise hin?
Ja, also ich würde gerne mal Barcelona kennenlernen. Madrid habe ich schon mal kennengelernt, weil die Kathedrale mich eben der Architekt so fasziniert und die ich diesen einmaligen Bauspiel kennenlernen möchte und mich von der Kirche inspirieren lassen möchte. Außerdem ist es natürlich eine sehr turbulente Stadt mit außerdem Strand und dergleichen und somit denke ich, oder ist das schon lange eines meiner Ziele. Aber es gibt auch noch jede Menge andere Ziele. Auch Schottland würde ich gerne besuchen wegen dem Wandern und der wunderbaren Landschaft. Oder auch Cornwall, das gleiche auch die Schlösser an der Loire, finde ich noch sehr interessant. Also da gibt es auch jede Menge Sachen, die meine Reisen, um das noch zu sagen, sind dann immer sehr stark kulturell geprägt, weil ich eben gerne in die Geschichte eintauche und ja, dann auch immer so ein bisschen mich versuche reinzuversetzen in die Zeit damals und den Kontext zu erarbeiten. Also das finde ich immer dann sehr interessant und inspiriert mich und auch kann ich dann sehr gut abschalten eben.
Aber Barcelona ist natürlich ein gutes Beispiel für, wie man es ja heute schon so oft sagt, Overtourism. Da könnt ihr wahrscheinlich dann glücklich schätzen, dass bei euch nicht so viel los ist auf der Insel. Allein reglementiert durch die Anreise mit den kleineren Booten. Ja, dann wünsche ich dir eigentlich eine schöne Reise nach Barcelona, wenn das klappt. Vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich eigentlich nur noch die abschließenden Worte richten. Schön, dass sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat heute wieder, dann Daumen hoch auf Ihrem Lieblings-Podcast-Portal. Empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie uns heute noch nicht abonniert haben, sondern gerade erst die erste Folge gehört haben, es sind ganz viele andere Folgen für eine große Weltreise im Grunde in unserer Bibliothek. Hören Sie rein, abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie uns auch nicht in 14 Tagen, wenn es dann wieder heißt, die Urlaubsmacher, der Reisepodcast. Und ja, bis dahin alles Gute, auf Wiederhören. Und lieber Oliver, war eine kurzweilige halbe Stunde über eine ganz tolle Insel. Und ich glaube, wir haben da ganz viel Geschichten von dir gehört. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Michael, für irgendwelche Fragen. Wie du schon sagtest, auf unserer Webseite ist ja unsere E-Mail-Adresse. Ja. Und können Sie gerne an mich schreiben, Oliver, und antworte dann gerne auch in deutscher Sprache natürlich.
Alles klar.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja,
bis dann. Tschüss.
Urlaubsmacher mit Michael Becker.